Ich, ich freue mich, in Langenfeld zu sein. Ich weiß nicht, wie lange ich schon hierher komme. Und ich freue mich, dass ihr mich trotzdem mögt. Ja, so, siehst du, du kannst mir Wasser reichen. Danke, ja. Lass es uns. Mache ich hier noch lutherische Taufe mit Tropfen, ja. Okay, ich bin besonders froh, wirklich hier mit euch zu sein. Ich habe so einen dicken Schal an. Gott sei Dank, Mitte Mai bin ich abgestürzt, durch die falsche Tür gegangen und bin dann nachts im Keller gelandet. Ich war aber auf Evangelisation, nicht, dass ihr denkt. Und dann einige denken jetzt, was hat er auf dem Kerbholz? Und der liebe Gott hat ihn gleich auf dem Fuße bestraft. Und so habe ich meinen Wirbel gebrochen. Der erste zertrümmert, der zweite gebrochen, der dritte angebrochen. Und wir haben gebetet. Und gebetet und dem Herrn vertraut. Die Ärzte haben gesagt, so etwas gibt es nicht, dass die Knochen zusammenwachsen, vor allen Dingen in meinem Alter. Ich bin ja auch inzwischen älter geworden, Reinhold, oder? Ja, und das Schöne ist, dass die Jugend auch älter geworden ist. Wir treffen uns irgendwo. Und ist es nicht Gnade? Ich freue mich, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Also so sehr liebenswürdig sind wir wohl nicht, aber trotzdem uns liebt. Gut, Gottes Gnade, ich bin diese Woche aus USA zurückgekommen und gerade einen Tag bevor ich nach USA sollte, habe ich von den Ärzten bestätigt bekommen, dass meine Knochen doch zusammenwachsen. Halleluja. Ja, wir haben einen Gott, der uns hört, und was zusammengehört, muss auch zusammenwachsen. Das ist nicht nur vom Helmut Kohl oder wer war das oder Willy Brandt, sondern das ist das, was Gott hat. Nun möchte ich Sie oder euch alle warnen, so in den Gottesdienst zu gehen, in eine Versammlung wie hier, kann auch sehr gefährlich sein. Okay, einverstanden. Und ich sage euch warum. Vor ein paar Jahren war ich eingeladen nach Istanbul und wir haben dort ein Seminar gehabt für Evangelisation. Und ich durfte dort einige Tage Dienst tun und unter anderem waren da einige Leute aus dem Iran gekommen, denn aus dem Iran durften die Leute 4 Wochen ohne Visa sich in der Türkei aufhalten. Und da waren vor allen Dingen 2 junge Frauen, Moslemin, die sich bekehrt haben und ihr Leben Jesus übergeben haben, die auf vielen Wegen und auf viele Weise im Islam gebetet und gefastet und versucht, Frieden mit Gott zu finden. Und haben das dann in Jesus gefunden. Und als sie weggingen von dieser Seminar, dann haben sie gesagt, lieber Gott, das, was wir da gehört haben, was wir praktiziert haben, die sind da aufs Unigelände gegangen, haben mit den Leuten gebetet, Gott hat sich manifestiert, Besessene wurden auf einmal durch die böse Macht wild und stürzen zu Boden und so weiter. Ich sage, Gott, das möchten wir auch. Das möchten wir auch im Iran erleben. Und das Erste, was ihnen Gott offenbarte, ihr wollt hier geistliche Frucht erleben, aber ihr habt den Samen nicht ausgestreut. Und ohne Saat kommt nichts. Stimmt's? Nein, dann wächst das Unkraut. Denn bei mir im Garten, wenn ich nichts tue, wäre ja schön, wenn da nichts käme. Habt ihr auch solche Gärten? Ja? Wenn man nichts tut, ach, ein Glück. Nein, dann kommt was, nämlich Böses. Und so haben sie gesagt, wir müssen das Evangelium verbreiten. Sie nahmen den Rucksack und haben in einem Jahr ungefähr 20.000 Neue Testamente allein in Teheran verteilt. Und man hat gesucht, wo ist, wer macht eine solche Aktion in unserer Stadt und verbreitet die Bibel, und wussten nicht, dass es zwei Frauen waren. Und dann wurden sie geschnappt, und darum erzähle ich das, die Geschichte, wie sie weitergeht, ist in diesem Buch. Nämlich, sie wurden geschnappt als die, die die Bibeln verteilen, und zum Tode verurteilt, durch Erhängen, und kamen ins Gefängnis. Und im ersten Augenblick haben sie gesagt, lieber Gott, wir haben doch für dich gearbeitet und wir haben das alles riskiert und jetzt passiert uns sowas, jetzt sind wir im Gefängnis zum Tode verurteilt. Und dann hat der Heilige Geist ihnen offenbart, dass Gott sie da hat, wo er sie unbedingt haben wollte, am gefährlichsten, schlimmsten Ort, den es in der Türkei gibt, in der Todeszelle. Und sie erkannten, wir haben nie mehr Freiheit fürs Evangelium als hier im Gefängnis. Denn uns kann nichts mehr passieren als das, was, wozu wir verurteilt sind. Und Gott hat Gnade gegeben. Viele haben sich durch sie bekehrt, selbst die Gefängnisaufseherin. Und ihr müsst wissen, dass im Islam, jemand sagte ja, Islam, das ist gar nicht so sehr lahm, sondern kann ganz gefährlich sein. Aber sie haben das gelebt, auf der engsten Zelle zum Tode verurteilt. Aber sie wussten, hier braucht Gott uns. Und sie fingen an, das Evangelium zu predigen. Viele haben sich bekehrt. Und selbst die Gefängniswärterin kam zu ihnen und haben gesagt, betet für uns, denn wir sehen, dass euer Gott Gebete hört. Im Iran verurteilt. Es ist nicht nur ein Frauenbuch. Ich habe es inzwischen wiederholt gelesen, weil das ermutigend ist, wie Gott manchmal uns Wege führt, die aber dann am Ende doch glücklich sind. Ich habe sie dann wieder gesehen. Sie waren bei mir im Haus oder bei uns wie Christen. Und dafür steht AVC, Aktion für verfolgte Christen, durch Aktionen, durch Petitionen und so weiter sind sie dann entlassen worden auf Bewährung und konnten die Gelegenheit benutzen, um das Land zu verlassen. Und so sind sie als Zeuginnen jetzt in der freien Welt und erzählen, was der Islam bedeutet, wenn man an Jesus gläubig geworden ist. Schaut euch das bitte selber an, dann ein anderes wichtiges Buch. Und ich möchte heute ganz bewusst sagen, dass wer das Kreuz auf sich nimmt, nicht das kleine Goldene mit dem Rubin oder Edelstein am Ohr oder an der Backe oder auf dem Kreuz, sondern das Kreuz ist heute noch das Kreuz. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der soll das Kreuz nehmen. Gut, schaut euch den Büchertisch an. Ich möchte heute nicht über mich sprechen, nicht über die Mission. Unsere Zeitschrift liegt da aus. Bitte nehmt euch das mit. Und wir müssen beten. Ganz besonders dieses eine Buch bis zum Äußersten ist die Geschichte eines Mannes, der selber Kommunist in China war, zur kommunistischen Partei gehörte, ganz aktiv in der kommunistischen Partei war, bis er sich dann bekehrte und ins Gefängnis kam und schlimme, schlimme Folter erlebte. Aber, preis dem Herrn, durch seinen Dienst sind Tausende gerettet worden. Tausende. Aber es kostet was. Und das zeigt dieses Buch. Und irgendwo ist die kommunistische Partei in China eifersüchtig, denn die haben immerhin 80 Millionen Mitglieder in der kommunistischen Partei. Aber wie kann man das ertragen, wenn man dann hört, dass die Christen, die verfolgt waren und nie Freiheit hatten, 120 bis 140 Millionen haben? Halleluja. Du sagst Halleluja, aber das hat den Kommunisten gar nicht gefallen. Und die Zeit jetzt, wir hatten vor 3 Wochen eine große Konferenz, chinesische Konferenz, und die Brüder sagten, es ist fast schlimmer wie Zeit von Mao Zedong. So, wir haben wirklich was zu beten, und beten kann man erst richtig, wenn unser Gebet ein Gesicht sieht und wenn wir uns etwas vorstellen können. Aber Gottes Wort, das ist mir wichtiger. Ich möchte etwas über Jesus sagen, der uns wichtig ist, und das Umfeld von Jesus. Matthäus Kapitel 14, und ich lese einen etwas längeren Text im Zusammenhang. Zu jener Zeit, so, und wer das wissen will, wann das war, der soll die Verse davor lesen. Das erklärt, was zu jener Zeit war. Aber zu jener Zeit hörte der Vierfürst Herodes das Gerücht von Jesus. Und er sprach zu seinen Dienern, das ist Johannes der Täufer. Der ist von den Toten auferstanden. Darum sind auch die Kräfte wirksam in ihm. Denn Herodes hatte den Johannes greifen, binden und ins Gefängnis legen lassen, wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte zu ihm gesagt, es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. Und er wollte ihn töten, fürchtete sich aber das Volk, denn sie hörten ihn, sie hielten ihn für einen Propheten. Als nun Herodes seinen Geburtstag beging, tanzte die Tochter des Herodias vor den Gästen und gefiel dem Herodes. Darum verhieß er ihr mit einem Eid, ihr zu geben, was sie auch fordern würde. Da sie aber von ihrer Mutter angeleitet war, sprach sie, gib mir hier auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers. Und der König war betrübt, denn um des Eides willen und derer, die mit ihm zu Tisch saßen, befahl er, es zu geben. Und er sandte hin, ließ Johannes im Gefängnis enthaupten, und sein Haupt wurde auf eine Schüssel gebracht und dem Mädchen gegeben. Und sie brachte es ihrer Mutter, und seine Jünger kamen herbei und nahmen den Leichnam und begruben ihn, gingen hin und verkündigten es Jesus. Als aber Jesus das hörte, entwich er von dort in einem Schiff abseits an einen einsamen Ort. Und als die Volksmengen es vernahmen, folgten sie ihm aus den Städten zu Fuß nach. Als nun Jesus hervorkam, sah er eine große Menge und erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Und als es Abend geworden, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist öde und die Stunde schon fortgeschritten. Entlasst das Volk, damit sie in die Dörfer gehen und Speise kaufen. Jesus sprach zu ihnen, sie haben nicht nötig hinzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm, wir haben nichts hier als 5 Brote und 2 Fische. Er sprach, bringt sie hierher, und befahl dem Volk, sich ins Gras zu lagern, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf, dankte, brach und gab es den Jüngern, die Brote. Und die Jünger aber gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben auf, was übrig blieb an Brocken, 12 Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Vers 22. Und alsbald nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren. Drei verschiedene Situationen oder drei verschiedene Gruppen, die uns hier in diesem Text begegnen. Und irgendwo, glaube ich, während der Versammlung und durch die Zeit, wo wir hier zusammen sind, müssen wir, können wir, sollten wir uns entscheiden, zu welcher Gruppe will ich gehören? Oder vielleicht zu welcher Gruppe gehöre ich? Was hätte ich denn so am liebsten? Und wenn ich so eine Zeitanalyse mache und so betrachte, auch so unser Christentum und auch in der Freikirche, dann meine ich, dass diese erste Gruppe viel Zuspruch findet in unserer Zeit, nämlich auf der Geburtstagsparty von Herodes. Feiern, essen, trinken, tanzen, fröhlich sein, Halleluja. Das ist doch die richtige Sache, die wir uns wünschen. Und interessant, dass bei dieser weltlichen Gruppe, beim Herodes im Königshaus, und sicherlich waren die Leute froh, die da eingeladen waren und daran teilnehmen dürften. Und ich denke, wenn uns heute Vormittag der Bürgermeister eingeladen hätte zu einer Party, ich weiß nicht, ob wir dann hier wären. Oder sagen, nein, 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 also das ist eine Möglichkeit, da müssen wir dabei sein. Bei solchen Festlichkeiten müssen wir teilnehmen. Und interessant ist, dass dieser Herodes doch sehr abergläubig war. Als er hörte, was da so Jesus tat und was da um diesen Jesus herum passierte, da hatte der schon seine Antwort, nämlich, das ist Johannes, den ich den Kopf abgeschlagen habe. Der ist wieder, könnt ihr mal vorstellen, wie gläubig die Ungläubigen sind oder wie wundersüchtig die sind. Er selber hat gesehen, das blutige Haupt, man darf das ja gar nicht sagen. Die Kinder sind ja zum Glück hier nicht. Wenn man sich das vorstellt, dass da so auf die Festlichkeit ein Kopf auf der Schüssel reingetragen wird. Auf jeden Fall, von dem Herodes hören wir und lesen wir, dass der unterwegs war in Jerusalem, dass der in seinem Palast schlief, und während er in seinen Daunenbetten lag, konnte er doch nicht schlafen, weil er seine Stimme hörte: Es ist dir nicht erlaubt. Wer lässt sich das gefallen, dass da jemand kommt und uns was verbietet? Und bis hinein in unsere Freikirchen hinein, wir wollen, was wir wollen, und wir hören, dass wir frei sind und zur Freiheit berufen sind und dass wir machen können, was wir wollen. Und niemand hat mir in mein Leben was hineinzureden, und die Christen sowieso nicht. Und wie kommen die überhaupt dazu, dass Christen sagen, das darf man nicht. Ich darf alles, was ich will. Ich brauche mich da nicht weiter drüber auszulassen, aber wir kennen unsere Zeit. Niemand hat uns was zu gebieten. Und auch die Eltern den Kindern nicht und der Ehemann der Frau nicht. Und die Frau sollte auch ihrem Mann nicht sagen, was er darf oder nicht darf. Auf jeden Fall, es ist dir nicht erlaubt. Aber der Prophet Gottes, die Stimme Gottes, nimmt sich das heraus. So gefährlich das ist. Und meine lieben Freunde, wer diesen Text liest, wird feststellen, dass der Feind, der Teufel, ich nenne ihn beim Namen, der hat eine Absicht immer, und das ist die Stimme Gottes zu töten. Und uns in Situationen zu bringen, wo wir nicht mehr auf Gottes Stimme gehören, sondern auf unsere Gefühle, auf unsere Wünsche, auf eben, was wir wollen. Es ist dir nicht erlaubt, dass du diese Frau als deine Frau nimmst. In so eine private Angelegenheit wie in die Ehe, in eine persönliche Beziehung zwischen Mann und Frau, da kann doch nicht da irgend so ein Prophet daherkommen und uns sagen, was wir dürfen oder was wir nicht dürfen. Aber die Stimme Gottes ist so. Und wohl uns, wenn wir uns entscheiden, wohl uns, buchstäblich wohl uns, wenn wir bereit sind, auf die Stimme Gottes zu hören. Und das ist nicht immer leicht. Ich weiß, wir waren mit einer Gruppe von Gläubigen zu einem Einsatz in Kasachstan. Und weil wir in ein Gefängnis oder Gefangenenlager ziemlich viel Kleidung geliefert haben, kamen wir zu der interessanten Ehre, dass man uns aufforderte, eine Versammlung, einen Vortrag zu halten für die Gefangenenaufseher, die alle da in die Uniform kamen. Ich weiß nicht, waren es 70, 80 Männer saßen da vor mir. Und solange wir gesungen haben, ja, hat ihnen das gefallen. Der eine und der andere hat ein Zeugnis gesagt. Und dann kam ich zum Predigen dran. Und ich hatte gefragt den Offizier, ich sage, was könnte denn das Thema heute hier sein? Ja, sagt er, sprechen Sie doch, wie man als verschiedene Religionen friedlich zusammenleben kann. Ich sage, das ist ein gutes Thema. Und so fing ich an, darüber zu sprechen. Ich sage, wir haben etwas sehr Gemeinsames, das ist Vater Abraham. Und ihr wisst, Vater Abraham hat viele Kinder, eins bist du und eins bin ich. Und der abrahamitische Segen und der abrahamitische Religion, sagt er, war Abraham, gut, Mose, und sagt, dann kam Jesus und danach kam Mohammed. Aber, und dann habe ich meinen Schwerpunkt auf Jesus gelegt, da stand einer der Offiziere auf und hat gesagt, ich finde das unfair. Sie wissen, Sie sind in einem muslimischen Land und Sie agitieren, oder wie heißt das, agitieren dafür diesen Jesus. Und meine Leute hinter mir, denen sagte wirklich das Herz ins Hemd. Und ich selber erschrak, auch wenn man so öffentlich beim Vortrag unterbrochen wird. Und ein kleiner Stoßgebet zu Gott, ich denke, wie komme ich aus der Situation heraus? Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich habe ja gesagt über Abraham, den wir gemeinsam haben. Ich habe gesprochen über Mose und über Jesus und über Mohammed. Ich sage, und wer kommt wieder? Kommt Abraham wieder? Kommt Mose wieder? Kommt Mohammed wieder? Nee, ich sage, der Einzige, der wiederkommt, und das glaubt ihr als Moslem auch, dass Jesus wiederkommen wird. Und darum spreche ich über Jesus. Und wie ein Messer zusammenklappt, setzte er sich hin und war beruhigt. Und ich hatte die Freude, weiter über Jesus zu sprechen. Aber das war eine gefährliche Situation. Nachher kamen unsere Leute und sagten, Mensch, preis dem Herrn, dass der Heilige Geist wirklich wirksam ist und dir die richtige Antwort aus der Situation rausgab. Der Johannes wurde getötet. Und was mir hier an diesem Text erschreckend auffällt, wie Männer sich einfangen lassen, vom Tanz, von Sexualität, von menschlicher Bewegung, die da irgendwo alle Sinne verrückt macht. Und er war so verrückt geworden, buchstäblich verrückt, er hätte ja dazu den Mädel sagen können, weißt du, das Haupt von Johannes, das gehört zu der anderen Hälfte von meinem Königreich, da habe ich kein Recht drauf, den zu töten. denn er hat ja nur ein halbes Königreich versprochen. Jetzt hat er, gut, kannst noch ein paar Diamanten haben und kannst noch einen Mercedes haben oder ein paar Kamele, aber auf jeden Fall Johannes nicht. Er hat den enthaupten lassen. Und was ich zu der ersten Situation sagen dürfte, liebe Freunde, meidet Plätze, wo ihr den Verstand verliert, wo Sexualität, wo Gefühle, wo Rausch und berauscht werden, was immer uns berauschen kann, ob es Alkohol ist, ob es Drogen sind oder ob es fromme Gefühle sind, dass wir außer Rand und Band sind und nicht mehr Kontrolle über uns haben. Das gibt's auch, religiösen Wahnsinn. Nun, die Jünger beerdigen Jesus und da heißt es dann, als Jesus das hörte, entwich er von dort in einem Schiff abseits an einem einsamen Ort. Und als die Volksmenge es vernahm, folgten sie ihm aus den Städten zu Fuß. Und als Jesus hervorkam, sah er eine große Menge und erbarmte sich über die. Das Wunderbare und das Wichtige, was man über Jesus sagen kann, dass Jesus Erbarmen hat. Erbarmen. Erbarmung ist ein Wort, was man heute gar nicht mehr hört. Das ist, die Sprache hat sich gewendet. Heute ist soziale Gerechtigkeit. Das ist mein Recht, das steht mir zu. Das muss das Sozialamt, das muss Hartz IV, das muss die Politik, das muss vielleicht die Kirche machen. Aber Jesus hatte Erbarmen. Und Erbarmen ist ein altes deutsches Wort und heißt abarmen. Abarmen. Kennt ihr das? Abarmen. Abarmen ist genau das Gegenteil vom Absahnen. Siehst du? Siehst du? Das wissen alle deine Leute. Absahnen. Und Absahnen ist so, die Schmand von oben runterzunehmen. Und das Gute für sich und das andere für die Flüchtlinge, nicht? Oder was weiß ich, absahnen. Aber abarmen, ja, wenn man jemand abarmt, das heißt, man nimmt ihm die Armut weg. Was hat er denn noch? Hallo, was hat er denn noch, wenn man ihn abarmt? Gar nichts mehr, nicht? Nein, das ist, was Jesus macht. Er armt uns ab, er nimmt unsere Armut weg. Und was war ihre Armut? Das war ihre Krankheit. Und hat Jesus gesagt, denen hilft kein Mitleid, wenn die sagen, ach, das tut mir aber so leid. Ach, tut dir das hier oder da oder dort weh. Ach ja, dann nimm mal Lindenblütentee oder was weiß ich. Nein, er armte die ab und hat ihnen die Armut weggenommen. Und die Armut war der Schmerz, die Krankheit. Er armte sie ab. Halleluja. Das wäre doch was, zu Jesus zu kommen. Und sagen wir, Jesus, ich habe immer abgesahnt und habe immer versucht, das Beste für mich. Jetzt komme ich zu dir und du nimmst das Allerbeste für mich. Du nimmst meine Armut weg, meine Krankheit, meine Einsamkeit, meine Schuld. Und ihr wisst gar nicht, wie sehr Schuld oder schuldig geworden sein wehtut. Wehtut, buchstäblich. Wenn man spürt und sagt, hätte ich, dummer Esel, das doch nicht gesagt. Hätte ich das doch nicht gemacht. Und ich wäre das nicht mehr los. Und nun sind die vielleicht sogar schon gestorben oder sind nicht mehr da oder weggezogen. Auf jeden Fall, ich kann das nicht mehr verändern. Ich möchte euch gute Nachricht verkündigen. Freut euch, Jesus armt uns ab. Halleluja. Alle, die Halleluja gesagt haben, haben es verstanden. Abgearmt. Jesus nimmt sie an einem einsamen Platz, die Leute kommen und werden abgearmt. Wie wäre das, wenn wir heute nach Hause gehen und sagen, ich bin hier was los geworden. Halleluja. Meine Armut ist weg. Wunderbar. Bin nicht mehr einsam, ich habe keine Schuld. Gefühle, nein, ich habe wirklich Segen und Freude erlebt, abgearmt. Und nun, das, was Jesus tat zu den Leuten dort in der einsamen Gegend, dann kommt noch dazu, ich greife schon mal vor, Jesus hat ihnen auch was zu essen gegeben, Brot und Fisch. Ich weiß nicht, was es hinterher bei euch im Café gibt, ob ihr da auch Brot und Fisch habt. Auf jeden Fall, Jesus hat die Hungrigen auch abgearmt und hat einfach den Hunger weggenommen. Und ich kann euch sagen, wenn ich keinen Hunger habe, kann ich an dem schönsten Buffet stehen und nehme nichts davon. Nicht? Das ist Gnade Gottes. Aber was mir hier aufgefallen ist an diesem Text, und das ist das Problem, dass man, wenn man von Jesus sich abwendet, wenn man Jesus nicht mehr so im Fokus hat und so mehr auf das Bodenpersonal Gottes achtet und auf seine Jünger, dann kann man in ganz gefährliche Kreise kommen. Denn die Jünger, stellt euch vor, die Jünger, die heiligen Apostel, der erste Papst Petrus, die kommen und haben einen großartigen Vorschlag für Jesus. Schick sie weg. Schick die Leute weg. Die sollen irgendwo sich in den Dörfern was kaufen. Die werden geschickt irgendwo. Jemand soll sie versorgen, aber nicht wir. Ist das nicht eine Schande? Wirklich eine Armut, dass die Kirchen sich der Leute entledigen. Und sie schicken, anstatt Diakonie, gibt es Sozialamt, gibt es staatliche Stellen, die müssen für mich sorgen, die Krankenkasse und Rentenversicherung. Schick sie weg, die Leute. Wir sind nicht verantwortlich. Und die Begründung war, das ist ein öder Platz. Hier, wo wir bei Jesus sind, das ist alles so öde. Sagen Sie, das ist ein öder Platz. In die Kirche geht man doch nicht mehr. So ein öder Platz, da ist doch keiner mehr. Was sollen die Leute sich hier bei uns in die Kirche? Und wenn Kirche, dann Konzert oder dann Diskussion oder dann eben Clownerie und Theater und was weiß ich. Schick sie weg. Ein öder Ort. Ich weiß gar nicht, wo die Jünger die Augen hatten und wie sie zu diesem Ergebnis kommen. Denn Jesus sagt, die sollen sich ins Gras setzen. Ah, da war Gras, da war ein Platz, wo man sich aufhalten konnte. Und die Jünger sagen, es ist ein öder Platz, schick sie weg, öder Platz. Hallo, der Feind will immer, dass wir uns von Jesus entfernen. Such deine Hilfe, such deinen Trost, such ihn da irgendwo, doch in der Kirche, das ist doch öde, da geht man doch nicht mehr hin. Und was weiß ich, keine 3% der Kirchenzugehörigen gehen überhaupt noch in die Kirche. Warum? Das ist ein öder Ort. Und dann schickt Jesus, dann schicken die Jünger und sagen, Mensch, sie sollen doch mal da in die Dörfer gehen und sich amüsieren. Da kriegen sie, was sie brauchen. Versteht ihr, was ich meine? Nein, was dieser Text uns sagt, dass die heiligen Apostel, dass die Kirchendiener die Menschen wegschicken, sie sollen sich wo selber versorgen. Und wie muss ihnen das Gefühl gewesen sein, als sie mit diesem tollen Vorschlag kommen zu Jesus, du bist sowieso spät, es ist schon Endzeit, schick sie weg nach Hause, dass sie vor dem Dunkeln nach Hause kommen. Und die sollen sich was kaufen, die sollen Selbstversorger sein, nicht sich von mir erbarmen, abarmen lassen, sondern die sollen sich selber versorgen. Und Jesus sagt, die haben nicht nötig, nö, braucht man nicht. Jesus erfüllt ihr Gebet nicht. Die Apostel haben einen Wunsch, loszuwerden von den Leuten. Und Jesus sagt, brauchen nichts. Sondern der Ort ist auch nicht öde, da ist Gras, setzt euch dahin und gebt ihnen zu essen. Und 5 Brote, die waren nicht sicher sehr groß, so richtige ostfriesische Schwarzbrote, sondern Brötchen mehr, wie du, lieber Reinhold, heute Morgen. Manfred, weißt du, nee, okay, gebt ihnen was zu essen. Und darüber brauche ich jetzt nicht zu sprechen. Das Wunderbare, der Teufel, buchstäblich, wir lesen da, der Teufel kam zu Jesus und hat gesagt, bist du Gottes Sohn? Dann mach doch aus den Steinen Brot. Und ich habe gedacht, die Idee ist vielleicht gar nicht so falsch. Warum sollen wir Lebensmittel da irgendwo hinfahren? Steine gibt es überall und da braucht man nur vollmächtiges Gebet und dann gibt es frische Brötchen mit Wurst und Käse. Aber Jesus macht nicht aus Steinen Brot, sondern wir machen aus Brot Steine. Das ist noch was ganz anderes. Bei uns beim Bäcker steht ein Schild, nicht altes Brot ist hart, kein Brot, das ist hart. Versteht ihr? So, Jesus macht aus Brot Brot. Und so, dass es allen reicht. So, und jetzt komme ich eigentlich zum Predigen. Nämlich, wir haben es gerne mit Jesus, unsere Nöte uns wegnehmen zu lassen. Aber als sie fertig waren und die Jünger sicherlich gemurrt haben, das war aber ein schöner Urlaub, kann man sagen, von morgens bis abends. Und dann müssen wir auch noch aufräumen und wegräumen, dass nichts von den Segnungen verdorben wird. Dann sagt Jesus, und jetzt Marsch ins Boot. Und da steht dieses Wort, und das habe ich uns hier gelesen, und alsbald nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen. Nötigte er. Nach deutscher Rechtsprechung, nach deutschem Gesetz ist Nötigung eine strafbare Sache. Und Jesus nötigt, nicht bittet sie, auch seid doch so freundlich, vielen herzlichen Dank, dass ihr schon in der Küche geholfen habt und abgewaschen habt und eingesammelt habt. Ach, wie nett, was bin ich stolz auf euch. Nee, befiehlt er, jetzt Marsch ins Boot. Und meine lieben Freunde und besonders auch die Gläubigen, die Mitarbeiter und die Jünger, wo sind wir? Sind wir gerne bei Jesus, um uns Erbarmen schenken zu lassen, uns abarmen lassen? Sind wir bei Herodes, bei Tanz und Spiel, oder sind wir, und hier ist meine Frage und die Frage, die der Heilige Geist uns stellt, sind wir im Boot mit Jesus? Und ich denke, es gibt kein schöneres Bild als das, was wir gebrauchen, wenn wir sagen, die Gemeinde Jesu ist ein Schiff, ein Boot. Und Jesus will uns im Boot. Im Boot, dass wir unseren Platz einnehmen und das Ruder in die Hand nehmen und nicht jeder da rumpaddelt, sondern in Einmütigkeit dafür sorgen, dass das Schiff vorankommt. Bist du im Boot? Lässt du dir von Gott sagen und hörst du auf die Stimme Gottes, es ist dir nicht erlaubt. Das, was du tust, ist nicht nach dem Wort Gottes. Auch, dass du dich segnen lässt und Brot und Fisch isst und Gott dich segnet. Schön und gut, aber du gehörst ins Boot. Warum? Jesus will auf die andere Seite. Er nötigte sie, ins Boot zu treten, um auf die andere Seite zu fahren. Und wo ist die andere Seite? Die andere Seite ist nicht Langenfeld und Einheimischer. Und bin hier geboren und guck, hier hat meine Oma schon gewohnt, ich bin hier zu Hause. Sondern die andere Seite sind vielleicht die Zigeuner, vielleicht die Drogenabhängigen, vielleicht die, die so, was weiß ich, auf dem Kopf so einen Hahnenkampf haben, nicht? Und ach, wenn wir die nur sehen. Oder die Homos oder die Lesben oder die Zigeuner oder die. Fahr hinüber zu ihnen. Denn auf der anderen Seite, von da, wo wir sind, wo wir zu Hause sind, wo wir so gerne mit Jesus Umgang haben, Jesus will uns, nein, er selber will auf die andere Seite. Und schade, wenn wir hier Zeit hätten, ich würde gerne mit dem Mikrofon durch die Reihen gehen und ich würde euch fragen, wo ist denn die andere Seite für euch? Was wäre denn die andere Seite für euch? Die Nachbarn, aber sind die so anderer Seite? Nö, wir sind so gleich geworden, nicht? Wir haben auch unseren Zaun, unser Hündchen. Ja, wir haben unseren Rasenmäher oder Gebläse und tauschen wir aus. Nein, wo ist wirklich für uns die andere Seite, die uns gar nicht liegt? Und diese andere Seite, da waren die Dämonen. Da waren die in den Gräbern. da waren die Nackten, da waren die Toten, die da rumgeschrien haben, die da mit Felsen um sich, die in Ketten gefesselt waren. Und Jesus will seine Jünger dorthin bringen. Aber wir sind gerne diesseits, so unserem vertrauten Kreis. Und dabei kann das viel schwerer sein. Ich kann euch sagen, wenn ich da bei mir im Dorf so von Haus zu Haus gegangen bin, es ist viel leichter, da so einen Bettler zu sehen und sagen, hast du mal eine Mark? Ja, hast du zwei? Okay, dann fühlen wir uns sehr gut. Aber die hinter den hohen weißen Gitterzäunen sind und mit einer Kamera da schon, wo du gesehen wirst, bevor du da reinkommst und der Hund schon bellt oder da steht ein Schild, Vorsicht, bissiger Hund. Das ist die andere Seite. Und wie komisch, gerade Filmschauspieler, Intellektuelle, sogenannte Wissenschaftler, die sind komplett auf der anderen Seite, Gottes Gegner. Und Gott sagt, geh dahin zu denen, geh dahin zu denen. Vielleicht überlegen wir mal einen Augenblick, wo könnte ich heute hingehen, wo ist absolut meine Seite, habe ich nichts mit zu tun. Vielleicht habt ihr heute Morgen oder gestern Abend gehört, wie da Frauen geweint haben, wie da Blut, wie da Glas geklirrt hat. Vielleicht habt ihr gesehen, wie da Blut geflossen ist. Ruhe, Ruhe, ich hole die Polizei. Und dann holen wir die Polizei, anstatt auf die andere Seite zu gehen. Auf die andere Seite zu denen. Ja, aber das sind Türken. Das ist die andere Seite. Und die Jünger haben gemurrt. Es hat ihnen nicht gefallen, aber sie sind losgefahren. Und das Schöne ist, so könnte man sagen, wenn wir dann endlich im Willen Gottes sind, endlich, dann geht alles glatt. Der Wind weht so und ein bisschen schaukeln und eine Kreuzfahrt ist ja was Frommes, eine Kreuzfahrt nicht. Kostet nur 5.000, aber okay, ist aber eine Kreuzfahrt. Da kann man doch seinen Zehnten anlegen für eine Kreuzfahrt. Hallo? Nein, nein. Und sie fuhren los im Auftrag Jesu. Sie fuhren los auf Befehl von Jesus. Und der Wind war ihnen zuwider. Und passt auf, wenn alles so glatt geht, wenn Leute sagen, komm, das passt alles, wunderbar. Die Arbeit und die Wohnung und die Freundin und der Freund und die passt mir besser als die da, die ich schon habe. Und die ist jünger und die ist schlanker und die ist reicher und die ist, ja, wunderbar. Ein Segen Gottes. Vorsichtig. Denn wenn du im Willen Gottes bist, kommt der Wind, der dich aufhalten will. Da kommt Krankheit, da kommt Feindschaft, da kommt die eigene Familie. Wind und Wellen war ihnen zuwider. Und dann gab es ja da noch so ein Spektakel, wo der Petrus auf dem Wasser laufen wollte, wo er nasse Füße gekriegt hat. Und warum? Die meisten, und vielleicht vor Jahren hätte ich auch darüber gepredigt, steig aus dem Boot und lauf auf dem Wasser. Mache ich nicht mehr. Warum? Viele wollen solche Sensationen und Spektakel erleben. Och, und Manifestation. Hör zu. Jesus hat gesagt, fahrt hinüber, nicht lauft hinüber. Er hat auch nicht gesagt, schwimmt herüber. Oder jetzt eine Sensation. Guck mal, Selfie gemacht, wie ich auf dem Wasser laufe. Nein, der ist untergegangen. Er hat ihnen gesagt, fahrt hinüber. Sei gehorsam. Setz dich ins Boot, bring die Gemeinde, bring die Lokale, die Gemeinde Jesu Christi, bring sie ans andere Ufer. Denn dort sind die, die wirklich Jesus brauchen. Und als ich den Text so wirklich anschaute, war komisch, dass Jesus da nicht, was weiß ich, da in Gadarena auf einmal aus dem Wasser kam oder übers Wasser kam und als der Held da auftauchte. Nein, er war im Boot. Er war unterwegs eingestiegen. Er war mit den Jüngern, wie mit den Aposteln, ganz gleich wie die anderen, mit ihnen zusammen am Ufer angekommen. Und lest nach, was da passierte. Da waren die großen Schweineherden, den Reichtum derer, die eigentlich keine Schweine züchten durften. Aber Schweinerei wird immer gezüchtet und findet immer Zulauf. Nein, Jesus will dahin kommen. Und dafür braucht er uns. Meine lieben Freunde, wir geben zu viel Aufgaben an Jesus ab. Aber Jesus will uns in unsere Berufung bringen. Wenn ich diese drei Plätze gebrauche, wo bin ich? Und frag dich selber, per du, frag dich selber, wo bist du? Party time, Vergnügen, Freude, Clownerie, wo bist du? Ach, Heiland, ich brauch dich, erbarm dich über mich, mir tut's hier so weh und dort so weh. Nein, ich möchte im Boot sein. Und als ich vor kurzem nach Sibirien bin, rief mich ein Freund an und sagte, Waldemar, du hast immer noch die Halskrause, das ist schon meine leichte Version, die große, die ich vor kurzem noch trug. Er hat das zu mir gesagt, Waldemar, wir kennen uns gut, ich darf dir das sagen, ein bisschen verrückt bist du schon. Wie kannst du mit der Halskrause und mit dieser Krankheit nach Sibirien gehen? Ja, ich sag, ein bisschen verrückt bin ich. Aber ich will im Boot mit Jesus sein. Schon verrückt, nicht? Und der Apostel Paulus nennt sich auch und sagt, wir sind Narren um Jesu Willen geworden. Wir setzen uns ins Boot und das schaukelt ordentlich. Und die Wellen wollen da rein und die Wellen wollen uns umwerfen. Christsein ist kein Honigschlecken. Christsein, Nachfolge Jesu, ist den Kampf aufzunehmen gegen die Naturkräfte. Und der Teufel war da nicht mit Hörnern gleich zu sehen, sondern es war so ganz gewöhnlich, war ja nur der Sturm, es ist ja nur der Sturm, der kommt. Und die Jünger haben nicht beigedreht. Ekklesia Langenfeld, Gemeinde Jesu Christi, lassen wir uns von den Naturkräften abhalten. Wir müssen vielleicht ein bisschen beidrehen. Und wer vom Segeln was versteht, der weiß, man kann seine Segel auch so setzen, dass bei Gegenwind man trotzdem noch. Aber sie litten Not im Rudern. Aber Jesus kam zu ihnen. Jesus sah sie, nämlich als die einen gegessen haben, war lecker, oh, wunderbar, Spezialfisch. Aber tschüss dann, nicht? Und wenn wir wieder so eine Veranstaltung haben, kommen wir auch. Alle weggegangen. Die Männer und haben ihre Frauen und zum Glück die Kinder nicht vergessen, sind alle weg. Aber die Jünger waren im Boot. Das ist Gemeinde Jesu. Das ist die Überwinden. Das sind die, die Jesus braucht, die im Boot bleiben. Die weiterrudern. Und Geschwister, die Zeit, die auf uns zukommt, und dabei fange ich nicht ein neues Thema an, die Zeit, die auf uns kommt, der Sturm wird noch schlimmer. Die Diktatur der Toleranz. Jeder macht, was er will. Und Jesus trieb sie ins Boot. Bitte verlasst nicht die Gemeinde Jesu Christi. Das Boot wird schaukeln, der Sturm wird schlimmer. Aber bist du mit Jesus im Boot? Das ist nicht die Frage, das ist der Befehl Jesu. Er trieb sie ins Boot. Nur die werden überleben, nur die werden am Ziel kommen. Und nicht die, die sich nur segnen lassen, ach wie schön, und wieder ein schöner Gottesdienst. Nein, die im Boot bleiben, bis Jesus uns auf die andere Seite bringt. Und da wird der Sieg Jesu offenbar. Da wird die Heiligkeit Gottes offenbar. Und ich freue mich, bei euch zu sein und zu sehen, wie Gott euch gesegnet hat, wie ihr dabei seid und dabei geblieben seid und noch einen Platz gemacht habt, dass andere noch mit ins Boot kommen können. Halleluja. Wir sind nicht eine Exklusivgruppe, die ganz alleine nur da drüben ankommen will, sondern mit Jesus auf der anderen Seite ankommen. Herr Jesus, sprich mit Jesus. Frag ihn, frag den Heiligen Geist. Frag den Heiligen Geist. Ganz ehrlich, ehrliche Analyse. Herr Jesus, bin ich mit dir im Boot? Bin ich ein Vergnügungsdampfer benutzt und eine Kaffeefahrt macht über diesen wunderschönen See und hier und da eine Anlegestelle finden und aussteigen und ein paar Ansichtskarten kaufen oder eine Eiscreme schlecken? Oder bin ich im Boot mit Jesus? Er trieb seine Jünger ins Boot. Welche der Geist Gottes treibt, das sind Gottes Kinder, die er antreiben kann, die der Heilige Geist bewegen kann zur Entscheidung, zum Aushalten, zum Durchhalten, zum Weitermachen in die Richtung, wie Jesus uns bringen möchte. Gemeinde Jesu Christi in der Endzeit. Nein, das ist kein öder Platz. Wie können die Jünger sagen, das ist ein öder Platz, solange Jesus mit uns ist? Nein, das ist der beste Platz. Der beste Platz, an dem wir uns aufhalten können. Und es kann kein Ort öde sein, solange Jesus da ist. Denn er hat Brot und Fisch, er hat Heilung für uns. Und noch viel wichtiger, es gibt nichts Schlimmeres. Ich habe manchmal an mich gedacht, Herr, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich keinen Auftrag mehr von dir hätte. Wenn ich da nur noch rumplanschen muss und da ein bisschen, was weiß ich, mich vergnügen. Nein, ich möchte in deinem Boot sein. Und ich möchte das, was Jesus getan hat, nein, das darf ich nicht, dazu habe ich kein Recht, aber eins habe ich und das möchte ich tun. Wenn heute jemand da ist und der Heilige Geist hat dich überführen können, dein Heiliger Geist hat dir zeigen können, du bist noch nicht im Boot. Du bist noch nicht verbindlich auf deinem Ruderplatz. Du bist noch nicht verbindlich und entschieden, Jesus zu gehorchen, um den Platz auszufüllen, dass das Schiff, dass die Berufung der Gemeinde Jesu Christi ihr Ziel erreicht. Und das ist nicht Party. Das ist nicht nur gesegnete Versammlung, sondern das ist Gehorsam. Gehorsam. Das ist Hören auf die Stimme des Propheten. Und wenn er uns verbietet, dann sagen wir, Herr, vergib mir, dass ich überhaupt Empfinden hatte zu tun, was ich will. Nein, ich will dir gehorchen. Und wenn jemand da ist, sagt, ich will heute in dieses Boot steigen, symbolisch. Ich will heute mich geistlich entscheiden, wie diese zwei Schwestern in Teheran. Und wenn es mir Gefängnis und Tod bringt, aber ich will im Boot sein, ganz still. Steh auf von deinem Platz und bleib einen Augenblick stehen, als ein Zeichen, Herr, ich habe dich verstanden, ich will mit dir im Boot sein. Ganz still, steh auf von deinem Platz und bleib einen Augenblick stehen. Im Namen Jesu, im Namen Jesu. Heiliger Geist, ich habe dich verstanden. Vergib mir, dass ich rumgeplätschert habe im seichten Gewässer, dass ich mir im Vergnügen gesucht habe, anstatt dein Boot vorwärts zu bringen. Im Namen Jesu, stehe auf einen Augenblick. Bleib einen Augenblick stehen. Ich möchte ins Boot kommen. Herr Jesus, ich will lieber mit dir im Sturm sein, als mit Herodes bei der Geburtstagsparty. Du weißt, wofür du aufgestanden bist. Und wenn es dir leid tut, setz dich hin. Nein, ich rufe dich. Jesus befiehlt uns, ich rufe nur. Ich möchte für euch beten. Ich möchte dich bitten, Bruder Becker, kommst du, guck dir deine Bootsbesatzung an und der Versammlungsleiter, guck dir deine Boot-People an. Und vielleicht betest du erst und dann möchte ich noch für euch beten. Bleibt noch mal einen Augenblick ohne Musik. Eine wirkliche, wunderbare, es gibt wirklich wunderbare Bordkapellen und die brauchen wir auch. Aber jetzt eine Entscheidung.
Jesus, hier sind viele Entscheidungen gefallen, hier sind viele Menschen, die aufgestanden sind und die sagen, Herr, ich sehne mich danach, in deinem Boot zu sein. Herr, und ich weiß, dass das der wichtigste Ort ist, bei dir zu sein. Dass es der wichtigste Ort ist, ganz nah bei dir zu sein, egal wo es uns hinführt. Und ich danke dir, dass du jede Entscheidung segnest, dass du jedem Einzelnen auch die Kraft gibst, in den Situationen, wo der Sturm da ist, wo die Wellen da sind, wo die Angst kommt, dass deine Liebe stärker ist, dass deine Gegenwart stärker ist, dass deine Liebe auch zu den Mitmenschen größer wird als unsere eigene Furcht. Herr, dass unsere Liebe zu dir größer ist als alles, was wir so sehen und fassen können. Danke, dass du jeden Einzelnen segnest. Auch die, die jetzt zu Hause aufgestanden sind und sagen, ich bin dabei. Ihr könnt mich nicht sehen, aber ich bin dabei. Gott sieht mich. Danke, Jesus, dass du uns siehst. Danke, dass du Entscheidungen segnest. Danke, dass du uns einen guten Weg führst und dass du uns stärkst, erfüllst und deinen Geist gibst. Und darum bitte ich für jeden Einzelnen. Amen.
Jesus, ich möchte dich preisen. Weil dein Heiliger Geist wirksam ist. Menschen sind nicht aufgestanden aus Sympathie, sondern sie haben deine Stimme gehört. Herr, und ich bitte dich von ganzem Herzen, Heiliger Geist, du Wind, du Sturm von Pfingsten, du Feuer von Pfingsten, brenne in unserem Herzen. Dass wir nicht vergessen, wofür wir uns heute entschieden haben. Herr, und nicht irgendwann mal, wenn Beruf und Hochzeit und Karriere und Rente endlich da ist, dann werden wir uns, nein, heute. Herr, und ich bete für jeden Einzelnen von uns, bitte hilf uns, nicht auszuweichen vor denen, die auf der anderen Seite sind. Herr, in deinem Namen, nein, durch dich und durch das Bewusstsein deiner Gegenwart wollen wir weiter rudern. Herr, du bringst uns durch. Der Feind will uns umbringen, aber ich preise dich. Halleluja! Du bringst uns durch. Du bringst uns durch. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück. Gilt das? Amen. Amen. Amen, niemals zurück, nicht ans gleiche Ufer zurück, nicht den sanften Wind abwarten, sondern voran, im Namen Jesu. Ria solo curi alamantati, joronomo chi alatrana massavi, cotre venimira tarassondolo. Und mein Volk, spricht der Herr, lass dich nicht erschrecken. Denn der Sturm wird schlimmer und wüster und der Sturm der Gottlosigkeit greift um sich. Sünde wird aktuell, Sünde wird mehr und mehr beliebt. Aber ich brauche euch, spricht der Herr, ich brauche euch und ich rüste euch zu und ich bringe euch durch den Sturm. Denn ich will, dass Rettung geschieht am anderen Ufer, dass Menschen, die mich nicht kennen, spricht der Herr, durch euch mit mir bekannt wird, dass Befreiung geschieht für sie. Darum habe ich mein Leben gegeben und ich erwarte, dass ihr eure Leben einsetzt für mich, spricht der Herr. Liko rono, shila tora namakiala trekando. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Ich möchte jeden segnen, auch alle, die sitzen geblieben sind, die schon in deinem Boot sitzen. Herr, dass sie mit ihrer Kraft, mit ihren Finanzen, mit ihrer Energie sich für dich und dein Werk einsetzen, engagieren. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Bitte nehmt Platz. Wir haben dort einen kleinen Büchertisch. Und ich möchte ganz einfach, ja, danke, möchte auf ein Buch hinweisen. Das ist mein letztes Buch. Das habe ich jetzt zuletzt geschrieben. Nehemia, so heißt auch unsere Mission. Aber ein Kellner räumt auf. Der Prophet Gottes. Bitte lest das. Ich habe immer wieder das Buch Nehemia studiert und daraus kam dann dieses Buch auch. Nehemia hat gegen alle Anfeindung aufgeräumt und aufgebaut und preist dem Herrn. Die haben die Mauer eingeweiht und die haben den Tempel eingeweiht und den Gottesdienst wieder neu eingeführt. Danke für eure Geduld. Seid gesegnet, bis bald mal, dann bin ich aber noch älter. Aber ihr auch, Gott sei Dank. Seid gesegnet.